Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Brain Pops. Brain Pops, der Podcast hinter den Kulissen des Profisports mit seinen mentalen und körperlichen Herausforderungen. Wir sind heute bei Episode 53 angelangt und mit mir ist wie immer der unglaubliche, schöne Lennart Stechmann. Hallo Lennart.
Hi Dominik, vielen Dank für das nette Intro mal wieder. Hast du dich lange zurückgehalten?
Ja, es ist auch irgendwie, werden die Abstände so ein bisschen unregelmäßiger, wie wir jetzt hier Folgen aufnehmen. Aber ich glaube, es ist soweit in Ordnung. Wir haben heute einen tollen Gast dabei. Möchtest du mir mal verraten, wer dabei ist?
Ja, erstmal muss ich dazu sagen, ich muss mich direkt rechtfertigen. Weihnachtspause, Dominik, das ist völlig in Ordnung und unser Weihnachten geht halt auch mal bis fast zum Februar. Ja, so ist das hier halt. Zum Gast, Clemens Hesse heißt der Gute, aber die korrekte Bezeichnung und worüber genau er uns hier was heute erzählen kann, das würde ich gerne dir überlassen.
Genau, er ist einerseits Sportwissenschaftler und er ist Bundestrainer im Wissensmanagement beim BDR. Und BDR bedeutet Bund Deutscher Radfahrer. Ich kenne Clemens, würde sagen, auch schon ein bisschen länger. Er ist nämlich auch Coach meiner Freundin. Meine Freundin fährt leistungsorientiert Fahrrad, Mountainbike, Rennrad, wo auch immer sie gerade Lust hat. Und war auch oft schon im Austausch mit ihm und ich kann nur so viel versprechen. Er hat auf jeden Fall einiges an Expertise anzubieten und ich freue mich auf die heutige Folge mit ihm. Und wenn du jetzt nicht noch was hast, was du vorher sagen möchtest.
Ja, also einmal, ich freue mich, dass wir mal wieder eine weitere Sportart haben. Ne? Wir sind ja wieder sehr basketballlastig gestartet, aber haben ja jetzt in Staffel 3 auch vor, das Sportart-Spektrum wieder aufzumachen. Und ich finde, da haben wir mit dem Radsport eine sehr, sehr spannende Sportart dazu gewonnen, in unserem Portfolio, wie man so schön sagen kann. Einfach zum einen Einzelsportart mal wieder, keine Teamsportart.
Ja, sehr, sehr spannend, ja.
Und dann auch die Position, deswegen habe ich dich auch vorstellen lassen. Wissensmanagement, das ist auch, finde ich immer cool, wenn man solche Wörter auspackt, aber was genau versteckt sich dahinter, finde ich auch spannend zu hören. Und ich glaube, er hat eine sehr, so wie ich das jetzt aus deinen Erzählungen verstanden habe, eine sehr flexible Rolle, was auch die Inhalte angeht. Ich glaube, der kann sowohl über die, aus der Sportwissenschaft, also über die Biologie einiges erzählen, übers Training, wo dein Steckenpferd ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, da er, so wie ich das verstanden habe, sehr eng mit Athleten und Athletinnen zusammenarbeitet, dass er auch die mentale Seite durchaus beleuchten kann und da ein bisschen was zu erzählen hat. Und da freue ich mich natürlich wie üblich persönlich drauf und von daher glaube ich, wird das eine runde Sache heute.
Ja, jetzt bin ich auch schon ganz aufgeregt. Ich würde sagen, wir holen ihn einfach dazu.
So machen wir's.
Clemens, hey, da bist du. Wie geht es dir?
Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier mit euch die nächste Stunde oder so verbringen darf.
Ja, mal sehen, wie nerdig es wird. Vielleicht wird noch länger als eine Stunde.
Ja, genau. Ich hatte schon ein bisschen vorgewarnt. Ja, schauen wir mal. Lass uns mal überraschen.
Ja, wir haben gerade in der Pre-Show schon ein bisschen drüber gesprochen und deinen Arbeitstitel genannt. Vielleicht wäre das mal ein ganz guter Einstieg, wenn du beschreibst, was eigentlich so deine Tätigkeit umfasst beim BDR.
Okay, ich bin seit 2018 beim BDR, wurde damals angestellt als Bundestrainer für Bildung und Wissenschaft. Vor 2 Jahren haben wir diese Stelle aufgesplittet. Das nennt sich jetzt, also es gibt einmal mich als Bundestrainer Wissensmanagement und jetzt haben wir aber auch einen Bundestrainer Bildung und eine Bildungsreferentin zusätzlich, weil es einfach inhaltlich zu viel war, was zu tun wäre oder was zu tun ist. Ich bin im Endeffekt die Schnittstelle zwischen Unis bzw. Experten und den Disziplintrainern bzw. dem Verband. Das heißt, wir haben ja verschiedene olympische Disziplinbereiche und wenn in denen neue Prozesse angestoßen werden sollen, wenn da Interesse seitens der oder wenn da Initiativen seitens der Bundestrainer oder der Athleten aufkommen oder wenn wir aus dem Wissenschaftsbereich Ideen haben, was man da Neues rausholen könnte, bin ich die Schnittstelle zu den Unis.
Was sind das so beispielhaft für Inhalte, um die es da geht? Geht es dann um Trainingsmethoden oder?
Komplett breit gefächert. Also von dem Erstellen von Anforderungsprofilen. Also was tun wir da eigentlich oder was ist eigentlich aktuell gefordert in der Weltspitze, um Olympiasiegerin, Olympiasieger zu werden oder auch in dem Prozess dorthin. Ja, also man kommt bei uns ins Kadersystem als Bundeskader mit frühestens 17 Jahren, also Beginn der U19. Und dann der Prozess halt bis zum theoretischen Medaillengewinn oder auch gerne wiederholten Medaillengewinn bei Olympischen Spielen. Genau. Welche Schritte sind da so zu absolvieren? Das hatten wir jetzt beispielsweise vor ein paar Jahren für den Mountainbike-Bereich. Wir haben aber auch vor ein paar Jahren mal ein Projekt gehabt, da haben wir versucht, einen speziellen Schuh für den Bahnradsportbereich zu entwickeln. Also was völlig anderes. Da arbeiten wir auch mit dem FES zusammen, eine Einrichtung des BMI in Berlin, die uns ganz viele Sportgeräte herstellen. Wir machen aber auch Forschungsprojekte im Bereich Trainingsmethodik, also wirklich komplett breit aufgefächert. Theoretisch alles, was die Wissenschaft zu bieten hat und was für den Verband relevant sein sollte. Aktuell für dich, Lennart, was vielleicht ganz spannend sein könnte, sind wir dabei, psychologische Anforderungsprofile zu erstellen. Komplett neues Thema für mich.
Sehr cool. Ja, das finde ich auch spannend. Da werde ich mich definitiv später noch drauf stürzen. Aber Dom, ich will ja nicht direkt den Fragenhagel allein übernehmen. Vielleicht, was brennt dir so auf der Seele, wenn du schon so zuhörst?
Ja, das hört sich auf jeden Fall erstmal unglaublich breit gefächert an. Aber wenn ich jetzt daran denke, ja, wie sieht denn die Bandbreite deiner Athleten aus? Du hast gerade schon erwähnt, Mountainbike, aber es gibt ja auch Rennrad, es gibt Bahnausdauer, Bahnkurzzeit. Magst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, wie viel unterschiedliche, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Variationen von Radsport du denn trainierst?
Okay, also da müssen wir jetzt ein bisschen differenzieren. Es gibt einmal die olympischen Disziplinbereiche, von denen hast du schon die meisten genannt. Also wir haben Straße, wir haben Mountainbike, Bahnausdauer, Bahnkurzzeit. Dann haben wir aber auch BMX Race und BMX Freestyle. Und das sind die olympischen Disziplinbereiche. Und dann haben wir nochmal so grob über den Daumen gepeilt 20 nicht-olympische Bereiche, in denen Weltmeisterschaften veranstaltet werden. Und ich habe bis 2018 hauptberuflich als Trainer und Leistungsdiagnostiker gearbeitet. Da habe ich mich überwiegend mit Ausdauerathleten beschäftigt. Seitdem ich beim BDR bin, arbeite ich mit weniger Sportlern direkt zusammen, dafür mehr mit den Trainern. Also da quasi einmal auf die Metaebene gerückt und haben dann halt von Kraft-Schnelligkeits-Athleten bis zu Ausdauerathleten wirklich das gesamte Spektrum. Also von Athleten, die keine 20 Sekunden maximal performen müssen, bis zu Athleten, die irgendwie 6,5 Stunden bei einer Weltmeisterschaft abliefern müssen. Die Athleten, mit denen ich persönlich am meisten arbeite, kommen nach wie vor aus dem Mountainbike-Ausdauerbereich und da sind die Wettkampfdauern so im Bereich 1,5 Stunden bis so 4-5 Stunden.
Vielleicht ganz kurz, ganz allgemein zwischengefragt, wie bist du überhaupt zum Radsport gekommen? Was hat dich denn dahin getrieben?
Ja, okay, das ist ein bisschen komplexer. Also ich habe mich persönlich so durchprobiert durch die verschiedensten Sportarten, allerdings so retrospektiv, es waren eigentlich immer Individualsportarten. Das mit dem Mannschaftssport hat mich irgendwie nie so richtig gecatcht. Und dann habe ich irgendwann in der Oberstufe in der Mittelstufe einen Mountainbike bekommen und bin damit ziemlich gerne durch die Gegend geheizt und habe das durchaus ambitioniert, aber nicht so wirklich wettkampfmäßig betrieben, bis ich dann angefangen habe zu studieren in Köln. In Köln haben wir direkt gegenüber vom Campus ein Radstadion stehen gehabt. Das wird jetzt gerade umgebaut. Aber da hatten wir halt eine der wenigen wirklich coolen Radrennbahnen in Deutschland. Und dann ging es da los mit dem Bahnradsport. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Und darüber ging es dann auf die Straße. Und dann, ja, bin ich dem Radsport nach und nach komplett verfallen.
Und du bist ja selber auch noch relativ aktiv, ne?
Ja, doch. Zwar aktuell in der schlechtesten Form meines Lebens, glaube ich, aber das muss, glaube ich, auch in manchen Phasen des Lebens einfach mal so sein, damit man sich dann wieder aufbauen kann. Genau.
Man braucht ja ein paar Herausforderungen.
Ja, ganz genau.
Ich hatte zu Beginn der Show gesagt, dass du ja auch Sportwissenschaftler bist und du hast mir ja auch im Vorlauf zu der Aufnahme hast du mir ja auch zwei Artikel geschickt, die du in Zusammenarbeit mit einer Kollegin für die Zeitschrift Trainingswissenschaft und für die andere Zeitschrift es war, glaube ich, genau zwei Artikel aus der gleichen Zeitschrift.
Aus der Leistungssport vom DOSB.
Leistungssport, genau, mein Fehler. Ja, das läuft immer noch nebenbei. Ganz viele, hast du da nebenbei noch viele Projekte am Laufen?
Ja, das gehört so ein bisschen zu meinem Arbeitsfeld beim BDR. Ja? Also den aktuellen wissenschaftlichen Stand gewisser Themen aufzuarbeiten und für unsere Zwecke anzupassen. Also ich habe dir jetzt da mal die deutschsprachigen Geschichten geschickt. Wir haben auch im Lauf des letzten Jahres diverse Fachpublikationen, würde ich jetzt mal sagen, die mehr so in den Bereich der Grundlagenforschung fallen, rausgehauen. Aber die wären, glaube ich, dann doch einen Tacken zu abstrakt und zu Radsport spezifisch gewesen. Also ja, sowas mache ich auch. Also genau, ich arbeite im Endeffekt jetzt weniger an der Frau oder am Mann und versuche wieder mehr zu verstehen, wie die ganzen Geschichten eigentlich so grundsätzlich funktionieren, um dann den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, die Athleten, die in deren Verantwortungsbereich fallen oder denen anvertraut sind, sich ihnen anvertraut haben, sicherer zu den angestrebten Zielen zu bringen.
Du hast ja gerade selbst schon herausgestellt, dass du, also Radsport offensichtlich, ich glaube, ja eigentlich fast immer, würde ich sagen, Individualsport. Und du hast selbst schon gesagt, der Teamsport hat dich irgendwie nicht so gecatcht. Und vorhin haben wir schon von psychologischen Profilen gesprochen. Warum glaubst du, hat dich der Teamsport nicht gecatcht, beziehungsweise andersrum gefragt, was catcht dich so an diesem Individualsport eher oder jetzt vielleicht auch direkt den Radsport? Also was begeistert dich da, dass du da dran geblieben bist?
Also erstmal ist Radsport einfach geil, ja? hat ganz, ganz viele Komponenten, aber gerade so einen Ausdauersport hat ja ganz, ganz viele Facetten. Also im überwiegenden Teil des Trainings schrubbst du ja platt gesagt einfach nur Kilometer, also du bist unterwegs, das Ganze ist relativ monoton. Aber das hat durchaus, birgt durchaus die Möglichkeit, in so ein Flow-Erleben reinzukommen. Beziehungsweise auch einfach Gedanken nachzuhängen, weil die ganze Geschichte schon so automatisiert abläuft. Also viele Probleme meiner Diplomarbeit habe ich bei Ausfahrten auf dem Rad so für mich gelöst. Das finde ich persönlich ziemlich genial. Und das Ganze kannst du halt aber auch problemlos ein bisschen würzen mit spannenden Abfahrten, gerade wenn du im Gelände unterwegs bist. Also wenn du auf Mountainbikes und Trail runterballerst, das kann schon auch... Da kann man sich den gewünschten Adrenalinkick holen, bis zu dem Punkt, wo man es dann übertreibt und dann muss man mit den Konsequenzen leben. In so einer Situation bin ich jetzt gerade, ganz genau, ja, genau. Und du bist halt komplett unabhängig von anderen. Das ist auf der einen Seite eine ganz coole Geschichte, weil wenn du Bock hast, das zu machen, ja, und dich nicht gerade die Witterung zu sehr ankotzt, dann machst du es einfach, ja, also gehst raus und fährst halt. Auf der anderen Seite, wenn das Ganze dann doch zu öde wird, brauchst du halt einfach deine Leute, um mit denen gemeinsam sowas fahren zu können. Und dann muss es halt auch passen. Da ist es dann praktischer, glaube ich, wenn man in einem Teamsport-Setting ist, weil dann alle sich schon in so einem gewissen Maße committed haben, dass sie jetzt halt zum Training kommen etc. pp. Da herrscht bei so vielen Individualsportarten dann doch so eine gewisse Beliebigkeit. Also dann kommen die Kollegen halt nicht oder sagen ab, beziehungsweise je nachdem, in welcher Phase des Lebens man ist, hat man halt auch einfach mal die Familie Priorität oder so. Aber das ist auch genau das Spannende, wenn man das Ganze dann wettkampfmäßig betreibt. Also jetzt mal, um von Levels zu sprechen, auf denen ich mich nie bewegt habe. Aber ab einem gewissen Punkt, wenn es dann in den Profi-Radsport geht, muss dann auf einmal die Individualleistung doch wieder der Teamtaktik bzw. der Teamleistung untergeordnet werden. Das ist dann tatsächlich ein ganz spannender Punkt für viele Athleten, dass sie bis dahin eigentlich als Einzelkämpfer unterwegs sein mussten und dann auf einmal ein kompletter Wechsel der Einstellung nötig ist, um tatsächlich das gewünschte Ergebnis erzielen zu können.
Das fand ich, also das finde ich auch spannend, weil, wenn ich mich recht entsinne, ich habe vor ein paar Monaten die Dokumentation über Jan Ullrich geguckt, im ARD war es, glaube ich. Mhm. Und ich meine, das war natürlich sehr konkret auf ihn entsprechend bezogen. Aber da gab es dann halt auch, die Leute, die den Podcast hier hören, wissen ja, worauf ich immer fokussiere. Und das sind ja vor allen Dingen dann so psychologische Prozesse oder Teamprozesse. Und das war ja damals in seiner Karriere auch so, ne? Der Jan Ullrich, wenn ich das so wie ich das in Erinnerung habe, war er ein sehr talentierter Fahrer und hat dann irgendwann, ich sag mal, Erfolge gesammelt und kam dann in dieses, ich glaube, es war das Telekom-Team, ist jetzt auch egal welches Team, und da gab es schon einen, der eigentlich der Leader war und für den gefahren wurde, so habe ich es zumindest verstanden im Radsport, dass es die anderen eher die Helfer sind und einer vorweg, den man dann zum Sieg versucht zu pushen oder zu unterstützen. Und da gab es auch massive Probleme, wo er, glaube ich, zu Beginn auch sehr mit zu kämpfen hatte, dann diese andere Rolle anzunehmen. Eigentlich immer Überflieger, ja, immer top, ne, der gehypt wurde, und dann plötzlich war es aber doch nochmal Nummer zwei, bevor er dann aufgestiegen ist. Und da ist er, glaube ich, dann in dem Moment nicht oder nur sehr schwer mit zurechtgekommen, aber sein Talent hat ihn dann irgendwann so weit getragen, dass er dann doch wieder die Nummer eins war. Aber ich glaube, dieser Prozess, dieser Übergang, den stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Ja, definitiv. Vor allem läuft die Geschichte dann ja auch einfach häufig noch sehr, sehr, oder lief damals offensichtlich sehr, sehr hierarchisch. Das heißt, auch wenn du objektiv der Bessere bist, du bist halt nicht der designierte Leader.
Genau.
Also wird auch nicht für dich gefahren. Du hast dich unterzuordnen. Da gibt es diverse Dokus aus diversen Radteams, in denen das thematisiert wird. Für die, ich glaube, von CSC mit Carlos Sastre. Ganz, ganz episch. Sagt er dann auch mal zwischendurch, er hätte vermutlich schon dreimal diese Rundfahrt gewinnen können, in der er da porträtiert wurde, aber er war halt nicht derjenige, für den gefahren werden sollte. Also hatte er sich unterzuordnen. Und dafür wird man dann halt auch bezahlt als Profi.
Ja. Hast du da schon Beobachtungen gemacht, wenn jetzt, ich sag mal, sowas quer sitzt, wie stark die Leistung darunter leiden kann, oder ob die dann einfach nur mehr Willenskraft brauchen, aber auf der Leistungsebene sich das dann doch nicht zeigt? Hast du da schon Beobachtungen machen können in deiner Karriere?
Ja, absolut. Also erstmal nochmal eins vorweg. Jan Ullrich wurde ja hauptsächlich berühmt für seine Leistung bei der Tour de France, dreiwöchiges Etappenrennen. Damit haben wir als Verband gar nichts zu tun. Also für uns zählen Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Olympische Spiele. Da kommen mehrwöchige Rundfahrten nicht vor. Es gibt teilweise Schnittmengen, dass solche Fahrer die bei einer Rundfahrt erfolgreich sein können, auch bei Eintagesrennen erfolgreich sein können. Aber es ist nicht die Regel, sage ich jetzt mal. Gerade bei so Etappenrennen geht es ja aber darum, dass man mit seinen Energiereserven gut haushaltet, weil man über 3, 4, 7 Tage oder halt auch 3 Wochen seine Leistung erbringen muss. Und wenn man dann verkrampft beispielsweise. Und gerade im Mountainbike-Bereich habe ich da mit Athleten zusammengearbeitet, die bergauf brutal stark waren, ja, also die Konkurrenz nahezu nach Belieben dominieren konnten, aber die dann einfach bergab verkrampft waren und die dann bergab mehr verloren haben, als sie bergauf rausholen konnten. Da ist es natürlich eine ganz kritische Angelegenheit. Und in dem Moment, wo die in dieser limitierenden Disziplin bergabfahren sich lösen konnten, war dann der Sieg quasi sicher, während wenn es dann dazu zu unguten Erlebnissen kam, ist das gesamte System blockiert und dann ging gar nichts. Oder Vergleichbares haben wir jetzt auch. Entschuldigung, ja.
Du hast gerade von Lösen gesprochen oder auch in der Abfahrt. Ich habe halt auch mal so ein paar Mountainbike-Kurse gemacht irgendwie. Und da wurde mir eins, was mir hängen geblieben ist, lass die Arme locker, damit du nicht so diese Stöße alle so spürst. Ist jetzt wahrscheinlich sehr allgemein gehalten und eher für Anfänger, die dann da so voll verkrampft draufhängen. Aber wenn du jetzt auch von Lösen sprichst, erinnert mich das jetzt da so ein bisschen dran. Wie hast du dann mit denen gearbeitet, wenn du gemerkt hast, okay, bergauf, also jetzt dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, was waren da für dich so Schlüsselfaktoren, wenn du mit solchen Athleten gearbeitet hast?
Ja, tatsächlich sehe ich meine Arbeit wir müssen jetzt nochmal kurz also auf die Eigenarten vom Mountainbike-Rennen eingehen. Also gerade wenn wir Etappenrennen betrachten, dann bestehen sehr wenige Interaktionsmöglichkeiten zwischen Athlet und Sportler während des Rennens. Ja, also die fahren los, dann fahren sie üblicherweise aus dem Ort raus und erstmal irgendwo einen Hügel hoch und dann fahren sie den Hügel auf der anderen Seite wieder runter. Und als Betreuer musst du erstmal um den Hügel drum rumkommen, um überhaupt wieder zu sehen, was da abgeht. Ja, Funk ist verboten in so einer Situation. Theoretisch kann man den Infos aufs GPS schicken, ist aber auch verboten. Also macht man das auch nicht. Das heißt, man sorgt dann dafür, dass so viele Helfer wie möglich irgendwo an der Strecke stehen und redet ihnen gut zu und versucht ansonsten im Vorfeld das Rennen so vorzubereiten, dass genau an diesen Schwächen oder an diesen Potenzialen gearbeitet wird, damit es halt zu dieser verkrampfenden Situation nicht kommt. Wir haben jetzt ja auch die Situation im Radsport, dass vergleichsweise viele Wettkämpfe stattfinden oder viele Wettkampftage üblich sind, also im Profibereich irgendwo im Bereich 50 bis 90 Rennen im Jahr sind durchaus üblich, so dass man da auch durchaus von einem Rennen oder Aufbaurennen hat, wo man dann mal so gucken kann, wie läuft's, woran hapert's und sich dann spezifisch auf die weitere Saison vorbereitet. Und ansonsten tatsächlich gibt es ja auch einfach Veranstaltungen, die mit Teampartner gefahren werden. Da versuchen die sich gegenseitig zu unterstützen. Und ansonsten gibt es gerade im Mountainbiken so die schöne Gestik, dass man dann mal die Zeigefinger von den Bremshebeln wegnimmt und nach vorne zeigt, da wo man hinfahren will. Genau.
Ja, was mich nochmal brennend interessieren würde, du hast ja vorhin gesagt, dass beim BDR so bist du eher weg vom Athleten, aber ja. du hast ja auch gesagt, du betreust trotzdem noch Athleten mehr im Ausdauerbereich, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie sieht denn da so eine Zusammenarbeit aus? Wenn jetzt wer zu dir kommt, der gerne von dir trainiert werden möchte, ich nehme ja an, das wird wahrscheinlich nur aus der Ferne funktionieren. Kannst du da mal irgendwie, muss jetzt natürlich, da könntest du wahrscheinlich jetzt ewig drüber erzählen, aber was passiert denn dann, wenn sich wer entscheidet, mit dir zu trainieren? Gibt es dann erstmal eine Leistungsanalyse oder wie gehst du das an?
Ja, also wir können es ja mal so am Beispiel deiner Freundin ganz anonym durchgehen. Ja,
ja, ganz anonym.
Sehr gut. Also tatsächlich bin ich da so ein klischeehafter Laptop-Coach. Also ich sitze hier irgendwo im Taunus und die Athleten sind da, wo sie halt gerade sind. Wir haben im Radsport eine luxuriöse Situation, nämlich wir haben sehr weit entwickelte Messtechnik. Das heißt, wir können sekündlich aufzeichnen, mit wie viel Kraft treten sie bei welcher Geschwindigkeit in die Pedale, wie schnell bewegen sie sich dabei, wie ist die Herzfrequenz, Höhe etc. pp. Und diese Daten werden aufgezeichnet, werden inzwischen automatisch synchronisiert zu diversen Plattformen im Internet und über eine von diesen Plattformen landen sie dann bei mir. Und die Daten gucke ich mir an und kann mir dann zumindest angucken, was an Belastung die Athletin oder der Athlet sich geholt hat und wie der Körper darauf reagiert hat, am Beispiel der Herzfrequenz. Und weil Radausdauersport einfach extrem ausdauerlastig ist, ist es möglich, sich auf diese Ausdauerkomponente erstmal sehr stark zu fokussieren. Also grundsätzlich wird sich eine Athletin mit mehr Druck leichter tun im Wettkampf als eine Athletin mit weniger Druck auf dem Pedal, also mit einer geringeren körperlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Ja, und dann schreiben und telefonieren wir relativ viel und versuchen rauszufinden, ob das alles in die richtige Richtung geht und dann darüber auch rauszufinden, beziehungsweise über Vergleich mit Daten anderer Athleten, ob es jetzt gerade bergab eher gut oder eher unterdurchschnittlich gut läuft und ob sich da was rausholen ließe. Und dann geht es halt über die Ferne ans Rumdoktern im Diskurs mit der Athletin. Oder man schafft es mal, sich persönlich zu treffen und sich das Ganze dann live anzugucken oder halt über Videos von anderen Rennteilnehmern oder Beobachtern an der Strecke. Aber tatsächlich, da ist der Radsport im Vergleich zu einer Spielsportart wie Basketball dann doch relativ flach, also geringdimensional. Und tatsächlich die Optimierung von einer so einer Komponente bringt erstmal ziemlich viel.
Interessant. Ich habe da total Respekt vor der Betreuung aus der Ferne. Ich selber bin natürlich immer sehr gerne dabei, wenn Training stattfindet. Siehst du das, wünschst du dir manchmal irgendwie ein bisschen mehr Nähe zum Athleten oder ist das für dich, wie wirkt das auf dich, dass du halt, wie gesagt, als du hast ja selber gerade gesagt, Laptop-Coach, dass du dir quasi die Zahlen anguckst und dann das Ganze wahrscheinlich telefonisch besprichst, aber wünschst du dir manchmal auch vielleicht mal näher dran zu sein?
Ja, absolut. Das hatte ich ja in der Vergangenheit auch. Ich habe das Glück gehabt, damit auch ein paar Profiteams und so arbeiten zu können. Beziehungsweise auch beim Betreuen von Athletinnen und Athleten bei Rennen vor Ort ist dann der Kontakt ja intensiver. Tatsächlich ist es aber so, dass ja ein Großteil des Trainings einfach im Durchsetzen von Energie besteht. Also Grundlagentraining ist jetzt per se erstmal unspektakulär und da mit dem Auto hinterher zu fahren im Idealfall selber auf dem Rad nebenher zu fahren, das wäre natürlich das Idealszenario, aber da im Auto hinterher zu fahren, das ist meines Erachtens überwiegend Zeitverschwendung. Das kann man machen, wenn man dafür bezahlt wird und nichts Besseres zu tun hat, aber darin finde ich persönlich nicht so meine Erfüllung. Bei anderen Trainingsinhalten, wie beispielsweise einem Abfahrtstraining oder auch manchen intensiven Trainingseinheiten oder auch Krafttraining, ist es natürlich eine völlig andere Geschichte. Da wäre ich schon sehr gerne häufig vor Ort. Im Kraftraum lässt sich das inzwischen wunderbar mit den Handykameras lösen. Im Fahrtechniktraining versuchen wir andere technologische Lösungen zu finden. Ja, dieser Trend ist im Radsport generell ausgeprägt, auf alles, was man mit Geld erschlagen kann, erstmal ein bisschen Geld draufzuwerfen, in der Hoffnung, dass es sich irgendwie lösen lässt.
Ja, ein anderes Phänomen, was ich auch immer an meiner Freundin beobachten kann, da könntest du ja jetzt wahrscheinlich mir noch eine breitere Sicht der Dinge drauf geben. Ich habe das Gefühl, dass Ausdauersportler sind halt immer extrem motiviert. Es geht darum, die letzten Prozentzahlen aus einer möglichen Leistungsfähigkeit herauszukitzeln. Und aus meiner anekdotischen Erfahrung kann ich sagen, dass das jetzt ja bei Teamsport, also bei Teamsportlern, ja, ich sage jetzt mal Basketballern, trifft das nicht immer unbedingt zu, sagen wir es mal so. Ja, es ist wirklich nicht untypisch, dass man dann Spieler betreut, die ja morgens nichts frühstücken, nicht schlafen und sich dann wundern, dass sie im Training nicht in der Lage sind, ihre Leistungen zu bringen. Da habe ich, wie ich das schon gesagt habe, in meiner anekdotischen Erfahrung bei Ausdauersportlern eine andere Sicht. Kannst du das bestätigen oder wie ist das in deiner Erfahrung?
Ja, aber nicht uneingeschränkt. Also ich glaube, es hängt sehr viel mit der individuellen Zielsetzung zusammen. Also meine Beobachtung ist, dass gerade bei Hobby- oder so semi-professionellen Athleten, das, was du beschrieben hast, sehr gut zutrifft. Da wird wirklich alles optimiert, um das maximal Mögliche rauszuholen. Teilweise auf Kosten vieler anderer Bereiche im Leben. Gab es auch letztens so ein nettes Meme in der Bubble aus dem Triathlon-Bereich. Wenn deine Beziehung noch funktioniert, trainierst du nicht genug. Während ich teilweise im Profi- bzw. im organisierten Leistungssport zu beobachten meine, ja, also ich halte mich da jetzt bewusst vage, dass einige Sportler mit dem Erhalt oder mit dem Erreichen eines entsprechenden Vertrages oder Kaderplatzes ihr Ziel erreicht haben und dann nur noch versuchen, in Anführungszeichen nur noch versuchen, das abzusichern. Und das führt dann doch zu einer teilweise stark abweichenden Leistungsmotivation. So.
Mhm. Ja, die ist dann nicht mehr stark genug einfach, ne? Etwas aufrecht zu erhalten motiviert natürlich nicht so wie etwas, ja, was du noch vor Augen hast, was du unbedingt erreichen willst. Ja, und vielleicht ist es auch eine Parallele zu dir, Dom, wo du das vielleicht auch teilweise beobachtest. Ich meine, du kennst ja jetzt nicht die Ziele von all deinen Spielern, aber dass vielleicht manche sich dann einfach das Ziel, ich möchte in der Liga spielen oder in dem Team oder wie auch immer, und dann erreicht, dann ist es eher ja ein Aufrechterhalten, anstatt etwas zu erreichen.
Ja, ich habe das jetzt, wo du es sagst, ich muss ganz ehrlich sagen, das konnte ich bei mir sehr gut beobachten. Ich war damals als Nachwuchsspieler, hatte ich immer den Wunsch, irgendwann mal in der zweiten Liga mittrainieren zu dürfen. Und das war für mich mein riesiges Ziel und das kam dann viel schneller als erwartet. Ja, und dann hat sich danach, ja, dann war das für mich auch so, okay, ich habe das jetzt erreicht. Basketball hat mir schon noch Spaß gemacht. Ja, aber dieser Drive, ich will nicht sagen, er war weg, es kamen dann wirklich andere Dinge dazu, die dazu geführt haben, dass ich immer noch gerne Basketball gespielt habe. Aber ja, es hat ein bisschen nachgelassen. Das weiß ich noch sehr, sehr gut.
Ich habe ja auch ein bisschen in Mannschaftssportarten rumgewildert. Also ich habe auch mal mit einem DL2-Team relativ erfolgreich zusammengearbeitet, auch im Bereich Strength and Conditioning. Und da bin ich da tatsächlich genau auf diese Erfahrung gestoßen worden, dass ich so vor Augen hatte, na, euer Ziel muss doch sein, die Playoffs nicht nur zu erreichen, sondern die Playoffs möglichst dann auch zu gewinnen. Und möglicherweise ist dann auch mal wieder der Aufstieg in die DL1 möglich. Da wollt ihr doch hin. Und dann kam einfach das Feedback, nee, das ist nicht mein Ziel von einigen Sportlern, sondern mein Ziel ist es, dass mein Vertrag verlängert wird. Und da musste ich ein bisschen länger dran arbeiten, weil tatsächlich ich persönlich vor allem mit Athleten bis dahin zu tun hatte, die sich immer weiterentwickeln wollten, die immer weiter wollten, die Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister werden wollten. Und ja, das hat tatsächlich war für mich ein Prozess, das so akzeptieren zu können. Ist ja aber auch eine Basis, auf der man dann eigentlich ganz gut mit einem Athleten arbeiten kann, indem man ihm dann zeigt, hier, was ich von dir, Dom, schon häufiger gehört habe, wenn du diese Übungen machst, dann verlängerst du einfach deine mögliche Karriere nochmal um 1, 2, 3 Saisons etc. pp.
Was ich an solchen, wenn ich jetzt auch nochmal eine Beobachtung einwerfen kann, wenn wir jetzt hier nur im Beobachten sind, also ich habe also solche Phänomene auch beobachtet, wo man wirklich denkt so, ey Junge, ey Mädel, wenn du ein bisschen mehr Engagement oder jetzt hier noch das machen würdest, ne, dann wird's aber sowas von durch die Decke gehen, ja. Genau. Und gerade Trainer, also mir fällt das vor allen Dingen bei jungen Spielern auch durchaus auf. Gerade bei sehr talentierten jungen Spielern, wo man wirklich dann die Hoffnung hat, ja, also ne, damals aus dem Basketball kommt, NBA mindestens oder Top-BBL-Spieler oder irgendwie so, also mit hohen Erwartungen. Und dann habe ich immer, beobachte ich bei Trainern oder Betreuern, wie auch immer man sie nennen mag, das Phänomen, dass die versuchen zu ziehen. Ja, also los, du musst jetzt dich anders ernähren im besten Fall oder ne, du musst auf deinen Schlaf jetzt achten, das ist so wichtig für dich und heute Nachmittag die Trainingseinheit, das machst du ab jetzt jeden Tag auch noch und irgendwie so und je mehr die Trainer oder Betreuer oder wer auch immer im Umfeld zieht, desto weniger kommt aus dem Innen, aus dem Athleten selbst heraus. Ja, und das, da sehe ich oft eine ganz, ganz große Falle bei Trainern oder Betreuern. Dann, wenn sie da einen Mangel sehen oder einen Mangel wahrnehmen, ob der jetzt wirklich da ist, ist er ja auch nochmal dahingestellt, ne? Und dann versuchen das aus sich selbst, aus dem Athleten rauszuholen und die dann zu ziehen hinter sich her, wo ich immer denke, nee, dann werden die das nicht schaffen. Weil das muss aus sich selbst herauskommen oder du bist dann immer abhängig von den Trainern. Würde ich, also extrem formuliert, aber sag gerne was. Nonverbal gerade reagierst. und das finde ich dann halt oft so schade und ich habe eher das Gefühl, wenn man sie dann, ich sag mal in Anführungszeichen, fallen lässt oder wie du gerade so schön gesagt hast, das akzeptiert, dann kommen sie irgendwann aus ihren Löchern und dann kommt es von innen heraus, aber es braucht Geduld.
Ja, teilweise halt mehr Geduld, als man da rein investieren kann oder möchte, ne? Das ist dann so.
Vielleicht ist der Zug auch danach schon abgefahren.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, aber genau dieses Problem, nur noch mal kurz auf das, was Dom vorhin gesagt hatte, zurückzukommen, das ist halt bei diesen, oder gibt es, unter den Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportlern gibt es dann doch einen erheblichen Anteil, der genau diese Problematik nicht hat, sondern eher überlegt, ob man nicht doch noch mal 2 Stunden Schlaf irgendwo einsparen könnte, weil man dann morgens um 4 sich schon mal aufs Rad setzen könnte und die ersten 2 Stunden durch hat, bevor dann die Kinder aufwachen, die man dann zur Schule vorbereiten muss oder irgendwie sowas. Die gibt's halt auch. Und die sind dann eine ganz andere Herausforderung, die ich persönlich sehr angenehm finde, weil einen Athleten einzubremsen und ihr oder ihm zu zeigen, hier, wenn du da ein bisschen weniger machst und dafür hier an der Stellschraube ein bisschen drehst, dann geht's dir viel besser. Das führt wesentlich schneller häufig zu Erfolgserlebnissen, wenn sie sich denn darauf einlassen, beziehungsweise wenn die psychische Abhängigkeit von der ständigen Selbstzerstörung noch nicht zu ausgeprägt ist.
Du hast vorhin das so schön gesagt, dass ihr gerade, wenn ich das richtig rezitiere, ihr versucht psychologische Profile aufzustellen von den Rennfahrern, die dann ganz oben mit dabei sind. Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen, stell's nochmal klar, was genau ihr untersucht und erzähl doch vielleicht mal so 1-2 Sachen, die ihr möglicherweise schon rausgefunden habt oder die vielleicht auch aktuell nur Hypothesen sind.
Wir haben ja ganz unterschiedliche Anforderungsprofile, also wir haben ja ganz unterschiedliche Sportarten. Ja? Also im Straßenbereich beispielsweise musst du einfach als Athletin oder als Athlet damit klarkommen, dass du mit knapp 200 Leuten um dich drumherum auf einer vergleichsweise engen Straße auf einer Kurve zufährst und die vorne bremsen nicht. Mhm. Und du selber fühlst dich aber gar nicht wohl damit. Und außerdem bist du erst vor 2 Wochen in einem Rennen abgeräumt worden, weil neben dir jemand gestürzt ist. Und jetzt musst du damit trotzdem klarkommen. Mhm. Das wäre so ein Beispiel für eine Herausforderung im Straßenradsport. Wir haben aber auch gerade den Bereich BMX Freestyle, der jetzt bei den vergangenen Olympischen Spielen das erste Mal im Repertoire der Olympischen Spiele war. Bei denen, das ist eine technisch-kompositorische Sportart, das heißt, da werden im Endeffekt Noten vergeben, wie im Turmspringen oder im Schönheitswettbewerb. Mhm. Und da ist tatsächlich das Risiko der Ausführung ein Bewertungskriterium. Ja, also je knapper oder je heißer die Angelegenheit ist, umso mehr oder umso höher der Faktor der Punkte, die es ergibt. Und wer am Ende schneller die meisten Punkte hat, ganz genau, höher, weiter, schneller, aber halt auch schöner, flowiger, riskanter, genau. Und das heißt, wir müssen unsere Sportlerinnen und Sportler in die Lage versetzen, tatsächlich sich regelmäßig am Rande ihrer Leistungsfähigkeit ihres Wohlfühlbereichs zu bewegen. was dann irgendwo mit dem Sicherheitsbedürfnis der Athletin, des Athleten abzuwägen ist. Und das ist ja eine Herausforderung, die mit dem, was wir aus den Kraft-Schnelligkeits- bzw. Ausdauersportarten, in denen wir mehr Erfahrung haben, ja, dann sagen wir mal so, mit dem Wissen und den Methoden, die wir bislang so in petto haben, kommen wir bei den Athletinnen und Athleten nicht weiter. Was schade ist, weil wir da zwei haben, gerade bei den Mädels, die international extrem konkurrenzfähig sind. So. Und die wollen wir natürlich in Paris dann ganz oben auf dem Treppchen sehen. Also müssen wir da lernen. Und ja, unser Bundestrainer ist ja extrem motiviert. Die Athletinnen sind extrem motiviert. Und da ja, versuchen wir zu verstehen, was in denen vorgeht, was Rahmenbedingungen sind, die wir denen geben müssen. Aber halt nicht nur, was die Athletinnen und Athleten machen müssen, sondern was auch der ganze Staff drumherum in petto haben sollte, damit es einfach läuft.
Wie würdest du dann, also wenn du, lass uns ruhig mal bei den beiden da bleiben, mit dem er, wie hast du es gerade genannt, Freestyle BMX, BMX Freestyle? Mhm. Wie würdest du, wenn ihr da jetzt gerade dran seid, diesen, ich nenne das immer ganz gern, inneren Dialog beschreiben, der da in so einem Athleten ablaufen, vor was für Fragen, Herausforderungen stellen die oder was für Zweifel kommen da auf? Hast du da schon aus Erzählungen was gehört, was da für die dann auf dem Spiel steht, außer natürlich der Sturz, klar, aber was sie da für Problemstellungen beschreiben oder Fragestellungen, mit denen die sich dann schwer tun möglicherweise?
Da kann und da möchte ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht so sehr drauf eingehen, weil da, glaube ich, oder weil da meiner Wahrnehmung nach sehr viele individuelle, also ganz, ganz persönliche Geschichten zugrunde liegen. Wenn wir an einem Punkt sind, dass das Ganze anwendbar ist, dann lasse ich dir, euch das gerne zukommen. Sehr gerne. Ansonsten haben wir da einen sehr, sehr coolen Verbandspsychologen, den ich euch auch gerne als Kontakt vorschlagen kann.
Schon mal die Nominierung vorgezogen.
Ja, möglicherweise, wenn ihr darauf Bock habt. Genau. Ja. Ja, aber tatsächlich, es hängt für diese Athleten ja einfach extrem viel daran. Also wenn, es ist ganz stumpf so, der BDR wird ja überwiegend über das Bundesinnenministerium finanziert. Und wenn so eine Athletin es schafft, bei einer WM auf dem Podium zu landen, dann bedeutet das für den Disziplinenbereich x 10.000 Euro mehr. Und wenn sie ein bisschen überzockt und stürzt und gar keine Punkte kriegt für den Lauf, dann gibt's halt nur Basisfinanzierung. Ja. Und das kann halt den Unterschied machen zwischen wir fahren eine Woche vorher zu dem World Cup nach Übersee und können da sämtliche Trainingszeiten nutzen oder wir können die nicht nutzen. So. Oder wir haben einfach die Möglichkeit, X Trainingslager mehr zu machen oder nicht. Also da hängt extrem viel mit dran.
Und das ist ja wahrscheinlich genau das Problem, wenn die Athleten das wissen. Ne? Und das ist ja im Grunde die Herausforderung, das auszublenden, zu vergessen und zu denken, boah, geil, dass ich jetzt hier fahren kann, ist ja der Hammer, hier dabei zu sein und so weiter. Mhm. Und was mir jetzt auch immer so kommt, gerade wie du das beschrieben hast, bei diesem Freestyle, höher, schneller, weiter und dann auch noch fluffig und leicht, das ist ja dann auch Adrenalinkick pur und dann hast du gesagt, leidet dieses Sicherheitsbedürfnis oder auch möglicherweise diese Ruhe. Und ich würde aus meiner Erfahrung dann immer beschreiben, okay, wenn ihr das im Wettkampf so extrem habt, auf so einem hohen Niveau, wo holt ihr euch den Ausgleich? Und das hatten wir ja jetzt hier im Podcast auch oftmals schon im Basketball, wo es vielleicht noch etwas anders ist, aber dann eine Golf, Fischen, und was für Beispiele wir hier hatten. Beobachtest du das dann da im Radsport oder gerade bei diesen extremen Sportarten, wo es höher, weiter, schneller geht auch?
Ist tatsächlich ziemlich individuell. Also es gibt da einmal das, was die Athleten für sich persönlich individuell als gut wahrnehmen und einmal dem, was der Verband aus seiner traditionell doch eher ausdaueraffinen Sichtweise heraus empfiehlt. Ja, also wenn du jetzt den Bundestrainer von 1970 fragst, würde der dir sagen, zum Entspannen fährst du mal entspannt 4 Stunden locker Grundlage. Ja, dann kommst du richtig schön runter. Die Athletin, die halt im Wettkampf eine Minute lang ballern muss, hat darauf vermutlich eher nicht ganz so viel Bock. Das heißt, sie wird da ihre individuellen Strategien finden, die nicht durch unseren Trainingsmittelkatalog unbedingt abgedeckt sein müssen.
Ja, dann ich bin jetzt mal so frech und mache hier mal einen kleinen Schnitt.
Ja.
Und gerne. Wir haben ja noch ein anderes Thema, was wir beackern wollen, wie Lennart immer so gerne sagt. Und zwar ganz ganz klar soll es ja auch um die körperlichen Herausforderungen gehen. Und was Endlich. mich natürlich wie immer brennend interessiert, Thema Krafttraining. Clemens, welche Rolle spielt denn der Kraftraum für den Radsport? Was ist denn da? Ich weiß, du bist ja selber auch im Athletiktraining unterwegs, aber erzähl doch mal, warum ist der Kraftsport für einen Radsportler oder warum ist das Krafttraining für den Radsportler wichtig?
Okay, also Krafttraining hat sicherlich unterschiedliche Bedeutungen oder unterschiedliche Relevanz für die verschiedenen Disziplinbereiche. Aber ja. Robert Förstemann haben sicherlich alle schon mal gehört, beziehungsweise ein Bild vor Augen von so einem Typen mit unfassbar dicken Oberschenkeln, so einem Radfahrer. Ja. Ja. Genau, der kommt von uns. So, also müssen wir schon mal die Guten sein. Genau. Nee, also wir haben einfach Disziplinbereiche, vor allem BMX Race und den Bahn-Kurzzeitbereich, die sehr, sehr hohe Kraftanforderungen stellen. Also BMX Race, nur ganz kurz, auf den Supercross-Strecken starten mehrere Sportler nebeneinander auf einem 8 Meter hohen Starthügel und beschleunigen darunter. Dafür haben sie 2,5 Kurbelumdrehungen in der Regel, das heißt so 5 Einzeltritte. In denen beschleunigen sie von 0 auf so Richtung 70 und dann geht's den ersten Sprung so über ungefähr 10 Meter. Ist mega spektakulär, Wow. Kann ich nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr spektakuläre Sportart. Bei Olympia leider auch die verletzungsanfälligste Sportart. Also noch mehr Verletzungen als Boxen oder Taekwondo, wo man sich ja auf Ansage auf die 12 haut. So. Aber extrem athletisch und sehr, sehr actiongeladen und mit unter 40 Sekunden pro Runde auch recht kurzweilig. Im Bahn-Kurzzeitbereich, das sind halt so die richtigen Ochsen, die halt lässt sich nicht anders beschreiben, ja. Also vor ein paar Jahren war so der Idealathlet bei ein bisschen über 100 Kilo und möglichst viel Oberschenkel davon, so nach dem Motto. Genau. Das heißt, diese Athleten, die müssen auf jeden Fall möglichst stark und möglichst schnell sein. Das heißt, die werden entsprechend viel Zeit im Kraftraum verbringen. Teilweise verbringen die mehr Zeit im Kraftraum als auf dem Rad. In den anderen Disziplinbereichen ist Krafttraining dann mehr eine Zubringerleistung oder noch mehr eine Zubringerleistung. Im Straßensport bzw. im Mountainbike-Bereich geht es eigentlich eher darum, Haltungsschäden vorzubeugen, Asymmetrien vorzubeugen und eventuell ein paar Fähigkeiten, die sich im Kraftraum leichter oder effizienter entwickeln lassen als auf dem Rad, gezielter anzugehen. Aber grundsätzlich empfehlen wir es allen Athleten, mit unterschiedlichen Methoden sicherlich, aber ich vermute, du willst darauf raus, dass wir gerade versuchen, in allen Disziplinenbereichen geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining zu etablieren.
Da würde ich jetzt auf jeden Fall auch gleich noch drauf kommen, ja.
Sehr cool.
Wie ist das im Radsport? Ich für meinen Teil kann beobachten, dass in den letzten Jahren, ich würde jetzt mal behaupten 2-3 Jahren, sich das Bewusstsein von Basketballern in Bezug auf Krafttraining deutlich geändert hat. Mhm. Ja, also wenn wir heutzutage beispielsweise im Sommer einen Spieler verpflichten, egal ob einen deutschen Spieler oder einen amerikanischen Spieler, dann ist es, ich sag jetzt mal, wie gesagt, wieder meine anekdotische Erfahrung, aber ich würde schon behaupten, 60-70% der Spieler haben heutzutage einen Personal Trainer, ja, der die in den meisten Fällen auch aus der Ferne betreut und größtenteils wird dann im Sommer wirklich gearbeitet. Das war vor 4, 5 Jahren ein deutlich größeres Problem, weil viele Spieler dann zu Saisonbeginn, wenn sie dann zum jeweiligen Verein gekommen sind, wirklich ja nicht gut vorbereitet waren. Mhm. Und dann hast du natürlich als Athletiktrainer, ja, hast du natürlich ein Problem, weil wenn sie nicht verletzt sind, müssen sie trainieren, egal ob sie jetzt in guter Form oder vielleicht nicht so guter körperlicher Verfassung sind. Ja, und dann klopft natürlich die Verletzung an. Was ich damit jetzt sagen will, ist, dass ich so generell schon ein Shift. Also Spieler nehmen das ernst, dass sie im Sommer was machen müssen. Ist das im Radsport jetzt vielleicht nicht, ich weiß, im Sommer ist ja meistens Saison im Radsport, wenn ich mich nicht irre. Aber ganz generell gibt es da auch so ein Shift zu beobachten, dass immer mehr Radsportler merken, dass das Krafttraining für den Sport wichtig ist?
Kaum, weil das, was an etablierten Trainingsmethodiken bekannt ist, häufig nicht zu einer Leistungssteigerung auf dem Rad führt oder sogar kontraproduktiv ist. Also seit 2010, 12 findet es ein bisschen mehr Anwendung, aber diese Problematik besteht nach wie vor. Und genau diesem Problem versuchen wir jetzt aber in den letzten 4 Jahren vermehrt zu begegnen. Einfach weil wir der Überzeugung sind, dass schweres Widerstandstraining oder generell Arbeit mit externen Gewichten dann doch einige Vorteile hat für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Und dass man aber die Nachteile, die so ein klassisches Krafttraining, können wir gleich noch drauf eingehen, mit sich bringt, dass man die nicht in Kauf nehmen muss, dass sich das umgehen lässt.
Hm. Und aus unseren vorherigen Gesprächen haben wir uns ja auch viel über das geschwindigkeitsbasierte Krafttraining unterhalten, das sogenannte Velocity-Based Training. Und da bist du ja auch sehr stark unterwegs und da gibt's ja auch von dir in der Zeitschrift Leistungssport, wie wir das vorhin festgestellt haben, auch einige Artikel zu dem Thema. Magst du das einmal für uns erklären, was denn so der Gedanke dahinter ist? Ich weiß, man könnte sich da jetzt ewig drüber unterhalten, aber wir können ja mal anfangen und gucken, wie tief wir kommen. Weil für Lennart beispielsweise, Lennart, wenn ich das jetzt richtig deute, hast du davon schon mal gehört, Velocity-Based Training oder geschwindigkeitsbasiertes Krafttraining?
Nein, noch nie. Nur als du mir dann in unseren Telefonaten, als es darum ging, ob wir Clemens einladen, ganz begeistert davon erzählt hast und gesagt hast, das ist so spannend, das müssen wir uns anhören.
Ich muss dazu sagen, ich habe selber noch nicht genutzt, aber das heißt nicht, dass ich da nicht dran interessiert bin. Ich finde es echt wahnsinnig spannend. Aber Clemens, hol uns doch mal ab.
Okay, also sehr gerne und ich freue mich, dass ich aufgrund der Thematik VBT nicht direkt mich disqualifiziert habe, um hier als Gast auftauchen zu dürfen. Gut, also erstmal eins vorweg, die Artikel sind entstanden zusammen mit Anna-Katharina Dunst. Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin von uns am IAT in Leipzig, Institut für angewandte Trainingswissenschaften. Und die ist so, Daumen hält's gerade in die Kamera. Die ist, was Sportwissenschaften in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum angeht, so meiner Ansicht nach eine der hellsten Kerzen auf dem Kranz. Übrigens auch schon mal so eine Idee als Gästin, die ich euch gerne vorschlagen würde, wenn es tief in die Thematik reingehen darf. Genau. Klassisches Krafttraining habe ich im deutschsprachigen Raum so kennengelernt, dass wir ein submaximales Gewicht in der Regel nehmen und das mit einer kontrollierten Geschwindigkeit bewegen. Ja. Und gegen Ende des Satzes wird die Bewegung dann langsamer und die willkürliche Anstrengung nimmt zu. Und jetzt ist es so, dass die Zahl der Muskelfasern, die wir aktivieren, abhängig davon ist, wie sehr wir uns willkürlich anstrengen. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich maximal willkürlich anstrenge, rekrutiere ich die Fasern, die sich am schlechtesten oder am spätesten aktivieren lassen. Und der Nachteil oder der Haken an dieser klassischen Trainingsmethodik ist, dass wir erstmal überwiegend mit Muskelfasern arbeiten, die auf die wir relativ einfach Zugriff haben. Das heißt, die Kraftentwicklung ist vergleichsweise gering und dadurch, dass wir so viele Wiederholungen machen, hat das Ganze eigentlich, wenn man es auf zellulärer Ebene betrachtet, mehr den Charakter eines Ausdauertrainings, bis es dann tatsächlich zu einem Krafttraining wird. Und diese Ausdauertrainingseffekte, die wir dadurch erreichen, sind aus Sicht von Ausdauersportlern häufig unerwünscht. Also durch den Ausdauersport versuchen wir, unsere Fähigkeit der Fettverbrennung hoch zu regulieren und durch das Krafttraining regulieren wir aber unsere Fähigkeit der Fettverbrennung runter, weil wir unseren Kohlenhydratstoffwechsel hochschrauben. Mal so in wenigen Sätzen. Und die Idee vom Velocity-Based Training ist erstmal, erste Grundvoraussetzung, wir führen jede Wiederholung so explosiv wie möglich aus. Und dadurch erreiche ich schon in der ersten Wiederholung eine Rekrutierung dieser motorischen Einheiten, die ich erst sehr spät aktivieren kann, also High Threshold Motor Units. Und wenn ich jetzt jede Wiederholung messe, wie schnell ich sie durchführe, sehe ich, wie dann im Verlauf der Wiederholung meine Bewegungsausführung langsamer wird. Und wenn ich diesen dann sogenannten Velocity Loss, also den Geschwindigkeitsabfall von Wiederholung zu Wiederholung gering halte, kann ich es schaffen, den Trainingsreiz ganz gezielt auf diese hochschwelligen motorischen Einheiten oder Muskelfasern zu begrenzen, sodass ich einen sehr hohen Kraft- bzw. Schnelligkeitsreiz habe und nur eine ganz geringe metabolische Komponente. Und dadurch kann ich Krafttraining und Ausdauertraining auf einmal richtig gut vereinbaren. Und das macht das Ganze für uns so spannend. Also ich kann Ermüdung gering halten und den Trainingseffekt maximieren.
Ja. Wie sieht dann konkret so eine Übung aus?
Also ich habe das hier mit einem Jungen aus der Straße gerade gemacht, der sich den Quadratus femoris, so einen Hüftmuskel beim Fußballspielen weggefatzt hat. Deshalb, beziehungsweise er hat sich die Sehne eingerissen, deshalb darf er gerade seinen Unterkörper nicht belasten. Und weil der gerade heftig in der Pubertät ist, hat seine Mutter mir gesagt, hier, belaste den mal aus, dass er mir nicht auf den Senkel geht. Und seitdem haben wir uns anfangs täglich zum Bankdrücken getroffen. Das heißt, wir haben mit der leeren Stange angefangen und haben die Stange so stark wie möglich beschleunigt. Also quasi versucht, an die Decke zu schmeißen, aber die Hand nicht aufgemacht. Und haben dann Satz für Satz das Gewicht gesteigert und die Geschwindigkeit gemessen. Und dabei aber immer nur sehr wenige Wiederholungen gemacht. Also maximal 3 und minimal 1. Und zwar sind wir immer dann auf weniger Wiederholungen gegangen, wenn sich abgezeichnet hat, dass die Geschwindigkeit von einer Wiederholung zur nächsten abfallen würde. Und das Spannende, was dann sich ausbildet, ist, dass die auf so einer Geraden drauf liegen. Man kann das mit einer Regressionsgerade durchlegen. Und von dieser Regressionsgerade kann man dann beispielsweise das einer Wiederholungsmaximum ableiten. Wenn ich diese Regressionsgerade einmal bestimmt habe, kann ich die in der nächsten Einheit wieder als gegeben voraussetzen. Und wenn ich jetzt aber sehe, hey, mit 60 Kilo bewege ich die Stange auf einmal 0,1 Meter pro Sekunde schneller als in der vorherigen Einheit, dann weiß ich, dass sich insgesamt meine Ansteuerung der Muskulatur verbessert hat oder vielleicht habe ich auch ein paar Fasern mehr aufgebaut. Das heißt, mein einer Wiederholungsmaximum hat sich verbessert, ohne dass ich es direkt teste.
Der Name macht mir mittlerweile Sinn. Velocity-based.
Ja, die Bewegungsgeschwindigkeit bestimmt letztendlich auch die Leistungsanforderungen. Ne? Wenn du versuchst, ein Gewicht schneller zu bewegen, jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort, oder wenn du das Gewicht, du kannst ja 100 Kilo, keine Ahnung, beim Kreuzheben, kannst du ja anheben. Oder du kannst versuchen, es so schnell wie möglich anzuheben. Und wenn du es so schnell wie möglich anhebst, ja, dann ist die Leistungsanforderung dementsprechend auch höher.
Genau, also die Power, die dabei entsteht. Die Power, also genau. Kraft mal Weg genau. Pro Zeit ist dann höher.
Genau. Ja. Und was ich dabei ja auch so spannend finde, vielleicht magst du dazu auch noch was sagen, ist, Ja, die sogenannte autoregulative Belastungssteuerung. Das hast du ja gerade schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich finde es halt ganz besonders spannend, weil das ist nämlich was, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir jetzt unsere Sätze beim Krafttraining machen und so ein Feedback quasi nicht bekommen, wie beim geschwindigkeitsbasierten Krafttraining, ja, dann trainieren wir halt so ein bisschen, ja, wir trainieren trotzdem, das ist ja wichtig, ja, aber es kann ja auch sein, dass jetzt auf meinen Kontext bezogen, zweite Krafttraining der Woche, davor am Tag abends war eine schwere, ja, ein schweres Teamtraining und dann kommen die morgens rein und ne, sind halt in der körperlichen Verfassung, wie soll ich sagen, ja, sind halt ermüdet und wenn ich jetzt sehe, okay, das Gewicht, was einer in der oder in den Wochen davor oder in der letzten Trainingseinheit noch mit der und der Geschwindigkeit bewegt hat, das schafft er jetzt nicht. Ja, dann habe ich halt gleich, ist es für mich als Coach natürlich irgendwie gleich eine Möglichkeit zu sehen, okay, scheinbar ist da heute, ja, ist da vielleicht einfach, ist die körperliche Verfassung lässt das einfach nicht zu. Ja, und das ist ja letztendlich eine wichtige Information, die ich als Coach ja haben möchte, wenn ich sie bekommen kann.
Ganz genau.
Natürlich immer nur unter der Voraussetzung, dass der Athlet auch wirklich versucht, das Gewicht so schnell wie möglich zu bewegen. Das, wenn ich dann an meine Jungs denke, generell auch in der Vergangenheit, nicht jetzt, ja, dann weiß ich nicht, ob ich dann ja jedem zusprechen würde, ja, du hast das versucht, so schnell wie möglich zu bewegen. Das muss man ja auch immer noch so ein bisschen da mit in Betracht ziehen. Aber trotzdem hört sich das sehr, sehr spannend an und auch vor allem kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen, sobald man Dinge messbar macht, ja, ist auch der, ja, der, ich will es nicht wieder sagen Buy-in, aber es ist ja wahrscheinlich der Buy-in, ist auch dementsprechend größer, ja. Wenn wir
Das
halt
Ding.
so, wenn wir 20 Meter sprinten, und ich denen kein direktes Feedback gebe, weil wir die Zeit nicht messen, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr, sehr groß, dass er nicht so schnell sprinten wird, als wenn die Zeit gemessen wird. Und so ist es dann natürlich, kann ich mir das auch beim geschwindigkeitsbasierten Krafttraining vorstellen. Da kannst du mir bestimmt mehr Erfahrung über mehr berichten, weil du das ja auch schon des Öfteren jetzt angewendet hast.
Ja, also ich glaube, wichtig ist, dass die Übung dann natürlich auch immer einen gewissen Übertrag erstmal zu deiner Praxis hat. Also wenn du jetzt
Richtig.
beispielsweise sagst, was weiß ich, auf Kniebeugen haben die Jungs per se erstmal nicht so richtig Bock. Vielleicht machst du dann stattdessen erstmal so einen Jump-and-Reach-Test beispielsweise. Wenn du da die
Ja.
Geschwindigkeit misst, vielleicht hast du die Basketballer dann eher dabei, wie weit sie über den Korbrand kommen etc. pp. Aus dem Stand, aus dem Anlauf, wie auch immer du das machen willst. Und wenn du dann siehst, dass die Performance nicht auf dem Niveau ist, was sie eigentlich ermüdungsfrei können, dann ja, kannst du dir überlegen, willst du dann überhaupt weiter so ein neuromuskuläres Training draufpacken? Oder erzielst du damit nur noch mehr oder erreichst du damit nur noch mehr Ermüdung und möglicherweise gar nicht die erhoffte Leistungssteigerung oder Leistungskonsolidierung, die du eigentlich haben willst. Tatsächlich gibt es Nationen, die genau in der Richtung damit schon gearbeitet haben. Also die gesagt haben, hier, wenn du nur auf 90% oder nicht auf 90% oder mehr deiner ermüdungsfreien Leistungsfähigkeit kommst, dann lass es halt an dem Tag. Dann mach was anderes. Dann mach Core, dann hier roll dich über die Faszienrolle, geh zur Physio, was auch immer. Aber hochqualitatives Training ist so nicht möglich. Gibt aber auch andere Nationen, die das oder andere Ansätze, die das anders sehen, die sagen, ja gut, dann passen jetzt halt das Gewicht so an, dass du dich in dem gewünschten Geschwindigkeitsbereich bewegst, dass du
Genau, und das ist
da.
halt eine Information, das ist, ja, das ist schon spannend, diese Information zu haben, ne?
Definitiv. Ja, und auch richtig spannend ist, wenn du halt siehst, es gibt ja diese Regressionsgrade, bei beispielsweise niedrigen Lasten in der Kniebeuge bewegt sich der Athlet super drauf, und sobald das Ganze über einen gewissen Punkt drüber geht, bricht die Form zusammen. Du siehst das auch, dann kann es einfach sein, dass dir das schon einen Input geben kann, ob da irgendwo eine Verletzung oder eine latente Verletzung in irgendeinem Segment vorliegt, etc. pp. Also in der Technologie steckt eine Menge Potenzial drin. da sind wir noch ziemlich weit in den Kinderschuhen.
Ja. Also was, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, was für mich, was ich da sehr, sehr interessant finde, ist, dass man quasi die Tagesform des Athleten scheinbar besser einschätzen kann. Und wenn man das,
du brauchst nicht schätzen, du kannst sie messen. Das ist das Geile.
Genau.
Du hast eine Zahl, genau. Schwarz-Weiß.
Ja.
Genau.
Ja.
Und wenn du dann beispielsweise sagst, hier, wir wollen jetzt alle in einem bestimmten Lastbereich oder in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich uns bewegen und du setzt individuell die Geschwindigkeitsgrenzen für deine Athleten fest, dann gibt es Apps, also beziehungsweise Systeme, Tendo oder Formax Pro. Da kannst du dann für jeden Athleten diese Geschwindigkeitsuntergrenze, die mindestens erreicht werden sollte, hinterlegen. Und dann entsteht da aber ganz schnell eine Competition im Kraftraum. Dass alle versuchen, zum einen dieses untere Limit nicht zu reißen, sondern eher das obere Limit zu reißen, um dann nochmal eine Scheibe draufstecken zu können.
Ja, und du hast halt nach jeder Wiederholung Feedback. Also es ist, hört sich theoretisch genau. Alles sehr, sehr interessant an.
Das und ist praktisch richtig
was, geil. Ja, okay. Ja, es ist ja auch immer spannend, was das dann mit so einer Gruppendynamik in der Mannschaft macht, ne? Deswegen würde ich das wirklich gerne mal ausprobieren. Und noch viel toller ist es natürlich, wenn Athleten dann sehen, dass sie besser werden, ne? Weil dann kriegst du sie ja. Dann, ja.
Da kann ich dich einladen. Also gerade unsere BMX Racer trainieren 5 Tage die Woche mit dem System seit Jahren. Mhm. Und da sind teilweise wirklich unfassbare Maschinen rausgekommen. Also Squat Jump, glaube ich, mit 85 Zentimetern und so Geschichten. Boah. Also das geht schon vorwärts.
Ja.
Ich möchte gerne noch zum Abschluss auf eine Sache hinauskommen. Und zwar haben wir uns ja, als wir uns vorab kurz unterhalten haben, mitbekommen, dass du auch unseren Podcast gern öfter mal hörst oder nee, du hast sogar gesagt, du hast alle Folgen gehört, auf, wie hoch war es, 2,8-facher Geschwindigkeit, glaube ich. Und wir fragen ja auch gerne immer so, was hast du mitgenommen, oder wir nennen das ja immer gerne Brain Pop. Und da hast du vorhin was Schönes gesagt, vielleicht können wir da nochmal kurz so ein bisschen drauf eingehen, wenn du das nochmal wiederholen magst oder nochmal erzählen magst hier.
Ja, also erstmal wirklich meinen Respekt dafür, dass ihr das so lange schon durchzieht und auch in so einer Qualität immer wieder liefert. Also hat mir wirklich Freude gemacht, mich da durchhören zu können. Genau. Was für mich so als tatsächlich eine der Kernerkenntnisse rumgekommen ist, als jemand, der mehr so ein Spezialist in einem eher theoretischen Bereich ist die Erkenntnis, dass es doch zu stehen und fallen scheint mit der Fähigkeit, sich in so ein Gruppengefüge einzuführen, beziehungsweise eine gute Verbindung zu den Partnern, zu den Athleten aufzubauen. Also, dass die Soft Skills oder Social Skills, so hatte ich es, glaube ich, vorhin ausgedrückt, schlussendlich doch häufig entscheidender zu sein scheinen, als dann jetzt das Expertenwissen in bestimmten Details.
Ja, fand ich einen richtig coolen Brainpop, den du da irgendwie hattest. Deswegen wollte ich so gern, dass du das hier nochmal wiederholst. Und auch vor dem Hintergrund, ich meine, wenn ich euch jetzt so zuhöre, wenn ihr aber über Velocity-Based Training, was ich jetzt mal als ein hohes Expertentum bezeichnen würde, ja, also ich habe da jetzt noch nie was von gehört und vielleicht auch der ein oder andere Hörer nicht, aber allein da schon, wenn ich euch so begeistert drüber reden bekomme, dann kriege ich schon so ein, oh ja, jetzt hätte ich auch Lust, ne? Also ich würde das jetzt auch gerne mal ausprobieren und so, also das ist und das ist aber auch so ein bisschen das, was ich dann irgendwie meine, wenn man das dann halt verbindet, ne, dieses Expertentum mit einer Begeisterung, was sich dann, finde ich, oft auch in gewissen Social Skills niederschlägt, wenn man das rüberbringt, das ist wirklich das Nonplusultra, glaube ich.
Ja, das ist sicherlich die ideale Kombination. An der Stelle kann ich vielleicht nochmal gerade einen Tipp geben. Für die iPhone-Nutzer unter den Hörern, es gibt momentan eine kostenlose App, die heißt Batrix. Die läuft über die iPhone-Kamera, die erkennt die 45 cm Scheiben im Kraftraum. Und dann kann man über die iPhone-Kamera die Hantel tatsächlich tracken. Das funktioniert in gewissen Geschwindigkeitsbereichen ganz gut. In den Extrema ist es nicht verlässlich. Aber wenn man das Ganze einfach mal ausprobieren will und so mit mittleren Gewichten unterwegs ist, ist das auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit, sich reinzutesten. Was ein Pendant für Android habe ich leider noch nicht gefunden, worunter ich selber auch leide. Da muss man dann in Hardware investieren.
Ja, sehr cool. Schick doch da nochmal im Anschluss gerne den Link oder den Namen zu, dann packe ich das in die Beschreibung von dieser Folge. Und dann würde ich jetzt auch schon, wie du es ja auch kennst und schon in der Folge ein, zwei Mal angerissen hast, gerne zur Nominierung überleiten, wen du gerne hier mal in diesem Format hören wollen würdest, wer für uns vielleicht auch ein paar Brainpops parat hat.
Ja, sehr gerne. Also genau, wie ich schon angedeutet habe, wir haben zum einen einen ganz coolen Sportpsychologen bei uns im Verband, Paul Schütter von fundamentalkraft.de. Wenn es viel tiefer in die Materie reingehen soll, als das, was Dom und ich gerade so haben durchscheinen lassen, dann würde ich euch die Katha Dunst ans Herz legen wollen, die Sportwissenschaftlerin und Mathematikerin und was weiß ich nicht noch alles. Also wirklich ein sehr, sehr heller Kopf. Und ansonsten würde ich euch ans Herz legen wollen, es gibt vom DOSB die Trainerakademie in Köln zur Berufstrainerausbildung. Da würde ich euch den Dennis Drieschner oder den Thorsten Ribbicke ans Herz legen wollen. Dennis ist Studiengangsleiter und ein Kommilitone von mir, ein ehemaliger. Und Thorsten Ribbicke ist an der Trainerakademie der Leiter der Athletiktrainerausbildung, was für Dom natürlich besonders spannend sein könnte. Also, stelle ich gerne die Kontakte her. Fände ich sehr spannend, was die hier zu erzählen haben.
Sehr cool. Oh,
sehr gerne. Sau spannend.
Ja, freut mich.
Gut. Vielen Dank, dass du, also ich würde jetzt abmoderieren. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich sehr spannend, diesen breiten Einblick auch zu kriegen. Und ja, wie ich auch zu Beginn schon gesagt habe, mal in den Radsport reinzuschnuppern. Ich habe bei mir zu Hause auch ein Gravelbike rumstehen, was ich mir jetzt in der Corona-Phase, wie einige andere, glaube ich, auch zugelegt habe und auch gerne mal ein paar Touren mache. Und jetzt muss ich sagen, ich habe wieder richtig Bock, mich nochmal jetzt die Tage wieder drauf zu schwingen. und ja, vielen Dank für deine Zeit. War für mich sehr spannend, dir zuzuhören.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War mir eine große Freude. Würde mich natürlich freuen, wenn du häufiger aufs Rad kommen würdest. Radfahren macht auf jeden Fall jeden Menschen besser. Sehr gut.
Okay. Clemens, vielen Dank. Eine Stunde 15, das ist jetzt hier im Flug wieder vorbeigegangen. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auch auf unseren zukünftigen Austausch. Und wir müssen noch mal quatschen, ne? Ich brauche mal so einen Tracker jetzt. Das muss ich mal probieren.
Ganz meinerseits die Freude. Sehr cool.
Dann cool. Bis gleich in der Aftershow, Dom.
Yo. Ciao.
So, und da sind wir in der Aftershow. Den Teil der Folge, den, glaube ich, wirklich nur die Diehard-Poppies hören. Ja, Dom, willst du mal loslegen jetzt 2 Tage oder 3 Tage nach der Aufnahme der Folge? Nee, länger, 4 Tage sogar. Was ist bei dir hängen geblieben?
Wir sind ein bisschen spät dran.
Ja.
Ja, erstmal, du hast einen neuen Haarschnitt. Das finde ich gut.
Ja. Ja, muss auch mal sein.
Nee, aber ich habe über eine Sache echt nach der Folge lange drüber nachgedacht. Mhm. Und wir hatten ja, oder Clemens hat in der Folge erwähnt, dass ab einem gewissen Punkt im Profiradsport die Individualleistung der Teamtaktik und der Teamleistung untergeordnet werden muss.
Mhm.
Das war dieses Beispiel mit Jan Ulrich. Und ich habe dann die ganze Zeit überlegt, vielleicht mal die Frage an dich zurück, um wenn wir jetzt wieder uns auf Basketball konzentrieren. Passiert das im Basketball auch? Ich bin irgendwie zu keiner Antwort gekommen.
Naja, ich würde halt sagen, ich würde jetzt generell in Spielsportarten als Team sagen, dass das ja ein ständiges hin und her ist. Also da glaube ich, ist das nicht so ein harter Cut, wie wir ihn da in der Folge beim Radsport beschrieben haben. Und ich glaube, es kommt dann ja auch auf die Unterdisziplinen an im Radsport, wo das dann tatsächlich mal der Fall sein kann. Aber ich glaube, der Cut ist halt im Spielsport einfach nicht so hart, weil du es ja ständig hast. Du kannst ja nicht alleine gewinnen und es ist gut, es gibt mal so 1-gegen-1 Turniere auch im Basketball, aber das ist ja jetzt nicht die Regel, sondern 3 gegen 3 ist es ja mittlerweile immer mindestens. Und von daher wächst du da, glaube ich, schon automatisch mit diesem Zwiespalt, nenne ich es jetzt mal, automatisch auf. Von daher machst du dir, glaube ich, da nicht so Gedanken drüber, wie jetzt, wenn du ganz lange einfach immer der Star warst und dann plötzlich in diese Helferrolle mal reinrutscht, weil das ist ja wirklich dann ein extremer Cut.
Ja, das ist, wie ich gerade gesagt habe, das hat bei mir irgendwie, ja, direkt nach der Folge, also nicht direkt nach der Folge, aber nachdem ich die Folge zum ersten Mal nachgehört habe, da bin ich irgendwie nicht von weggekommen. Ich habe mich sogar mit einem Spieler von uns drüber unterhalten, weil ich das so interessant fand.
Ja, ich habe auch beim Nachhören, habe ich ein Zitat rausgeschrieben, ne, die wir immer auf Instagram da noch so posten, unsere favorisierten Zitate, und für mich war dieses Thema spannend, wo wir von der Motivation gesprochen haben, wo du ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast, wie du es so wahrnimmst, dass du eher das Gefühl hast, du musst oft eher pushen, ja, und motivieren, um die Leute zu erreichen. Und dann sagte er natürlich, ja klar, im Zweifel ist es einfacher, Leute zu bremsen und zu sagen, hier da weniger, dafür hier etwas mehr, und da hast du schneller Erfolgserlebnisse. Ja, und dann auch den Unterschied hier zwischen Teamsport und Einzelsportart. Ich meine, das ist jetzt, ne, alles anekdotisch, man weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, weil als Individualsportler hast du auch einfach mehr Einfluss dann auf das Endergebnis, ja, weil du bist nicht abhängig von irgendwelchen anderen. Aber dann hat er so einen Nebensatz gesagt, den ich in der Folge gar nicht gehört habe. Wenn sie sich denn drauf einlassen, ja, also auf dieses, ne, hier nochmal etwas weniger zu machen, also wenn die psychische Abhängigkeit von der ständigen Selbstzerstörung noch nicht zu ausgeprägt ist. Ja,
ja, das habe ich auch gehört, ja.
Und das ist natürlich eine... Auf der einen Seite ja klar geil, dass die möglicherweise motivierter sind, ja, aber wenn das dann solche Ausmaße annimmt, ist das natürlich auch wieder schädlich, weil dann wissen wir auch, also nicht nur mental ist das natürlich schädlich, weil das ist an sich natürlich keine gute Ausgleichsregulation, aber natürlich auch für den Körper dann, ne, weil viel hilft viel, wissen wir auch mittlerweile, stimmt auch nicht mehr.
Nö, aber ich kann ihn da auf jeden Fall bestätigen. Das geht mir ganz genauso. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Leute auch lieber eher bremsen wollen, als sie zu, klar, ja, als sie animieren zu wollen. Weil wenn du sie bremsen musst, das hatten wir, glaube ich, bei Gerrit Kersten Thiele, dann bringen sie ja schon ein gewisses Eigeninteresse mit, und dann ist es ja eher einfacher, ne?
Und bei Gerrit hatten wir aber halt auch, du kannst das in den Spielern nicht hervorrufen. Das muss aus denen selbst herauskommen, und ich habe es ja auch schon in der Folge erzählt, dieses ständige Ziehen an den Leuten, selbst wenn es mal für eine Woche funktioniert, irgendwann wird es dann einfach wieder abfallen, wenn die Person nicht mehr da ist oder wenn das einfach alt geworden ist, dann muss man noch mehr ziehen und noch mehr ziehen, und das, da machst du dir auch als Betreuer oder Trainer letztendlich keinen Gefallen mit.
Ja. Nee, ich glaube, da muss man halt auch lernen, wenn gewisse Dinge nicht funktionieren, dann muss man, glaube ich, auch lernen, dann loszulassen.
Ja.
Und vielleicht einfach ein bisschen Zeit in den Raum gehen lassen und dann vielleicht nochmal einen Moment abwarten, wo man vielleicht einen neuen Zugang bekommt.
Und es gibt ja tatsächlich auch in der Psychologie, wenn du da Therapie oder Beratungsgespräche führst, gibt es tatsächlich Ansätze, wo man dann den Klienten auch sagt, tu das nicht, also abrät von der Veränderung, ja, und das wirkt manchmal Wunder, ja, also wenn man sich auf die Gegenseite stellt, du, heute Abend würde ich auf keinen Fall nochmal in die Halle kommen und Krafttraining machen, also das würde ich an deiner Stelle lassen, weil das wäre viel zu viel für deinen Körper. Ja, also nach 2 Tagen Pause dann jetzt heute Abend reinzukommen und was zu machen, nee, also ich würde lieber auf 3 Tage Pause gehen. Ne? Einfach mal nur so eine Idee.
Ja.
Gut. Ich würde fast sagen, wir belassen es dabei. Jetzt haben wir nämlich schon auch hier, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, 1:20 auf dem Tacho. hat mir wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hatte auch eine Menge zum Nachdenken. Und das ist ja das, was wir hier mit dem Podcast erreichen wollen. Ich muss auch nochmal sagen, Clemens hat eine richtig angenehme Podcast-Stimme. Ja? Also richtig so tief sonor. Das fand ich, war richtig gut zu hören, muss ich sagen.
Ja, jetzt, ja, genau das gleiche hat meine Freundin auch gesagt.
Die kennt die ja schon, die Stimme.
Ja, und die hat die Folge auch schon gehört.
Ah ja, ah ja. Gut, dann ja. Hoffen alles wir klar. Mal, dass die jetzt noch eine Menge weiterer Leute hören. Und genau, wir haben ja schon wieder den nächsten Gast hier auf dem Tacho. Und von daher könnt ihr euch sicher sein, uns in 2 Wochen schon wieder zu hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Dominik. Vielen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast. Wir sehen uns bald wieder. Tschüssi.
Bis dann. Ciao.